HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Kommende Woche, Dienstag, wird es spannend. In den USA, es sind nämlich Midterm Elections, also Halbzeitwahlen. Ungefähr auf der Hälfte der Amtszeit des US-Präsidenten finden diese Zwischenwahlen statt, bei denen der Kongress, also das Repräsentantenhaus, und ein Drittel des US-Senats neu gewählt werden. Das ist insofern interessant, als diese Wahlen oft als eine Art Abstimmung über die Politik des amtierenden Präsidenten, also Donald Trump, angesehen werden. Derzeit besitzen seine Republikaner in beiden Kammern, also sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, die Mehrheit. Dieses Verhältnis könnte nun aber kippen. Und dann gäbe es für Trump eben kein Weiter-so, sondern er müsste seine politische Agenda anpassen. Die Demokraten wollen dem Präsidenten das Regieren natürlich erschweren. Sie setzen bei den Kandidaten für den Kongress auf Vielfalt. Unsere Korrespondentin in Washington, Martina Butler, stellt einige von ihnen vor.
Show me what Team Hayes looks like. Show me what Team Hayes looks like.
This is what Team Hayes looks like.
Show me what Team Hayes.
Es ist kalt an diesem Abend in Danbury, Connecticut. Gut 20 Männer und Frauen trotzen den 6 Grad Celsius. Sie schwenken im Feierabendverkehr gut eine Stunde lang an einer Durchfahrtsstraße leuchtend blaue Plakate. In gelben Buchstaben steht darauf der Name Johanna Hayes. Das ist ihre Kandidatin. Die Freiwilligen tun alles, um die 45-Jährige in den Kongress zu bringen.
We want Johanna. We want Johanna. We want Johanna.
Anfang Mai hat Johanna Hayes ihre Kandidatur für das US-Repräsentantenhaus angekündigt. Mit Politik hatte sie bis dahin wenig zu tun. 2016 hat Barack Obama sie im Weißen Haus als Lehrerin des Jahres ausgezeichnet. Die schwarze Frau mit dem ansteckenden Lachen konnte es kaum fassen, klatschte noch begeistert weiter, als alle anderen schon aufgehört hatten und der damalige US-Präsident längst anfangen wollte, seine Rede zu halten. 2 Jahre später ist das die Anfangsszene in Hayes Video, in dem sie sich als Kandidatin der Demokraten in Connecticut vorstellt.
Ah, you just need to settle down.
Beruhig dich. Das macht sie zu einer großartigen Lehrerin. Man kann nicht gut sein, ohne enthusiastisch zu sein. Man muss lieben, was man tut. Und sie liebt, was sie tut.
Meine Schüler haben vor mir gesessen. Und ich habe sie angesehen und mich gefragt, wer soll für sie eintreten? Und ich dachte mir, ich. Da habe ich mich entschlossen, für den Kongress zu kandidieren.
I'm Johanna Hayes and this is my truth.
Johanna Hayes ist Lehrerin, Mutter von 4 Kindern, verheiratet mit einem Polizisten. Die schwarze Frau ist in Sozialwohnungen groß geworden. Ihre Mutter war drogenabhängig, ihre Oma hat sie großgezogen. Hayes ist alles andere als eine Karrierepolitikerin. Das weiß sie und macht daraus eine Stärke, ein Argument für sich, erzählt die Frau mit den schulterlangen dunklen Haaren nach einer Debatte mit ihrem republikanischen Gegenkandidaten in Danbury.
Ich war keine Politikerin, hatte kein Netzwerk, kein Geld. Ich bin als Teenagerin Mutter geworden, habe meinen Abschluss an einer Abendschule gemacht. Ich bin keine Politikerin im traditionellen Sinn, aber ich bin eine Bürgerin. Ich bin betroffen. Ich lebe hier und ich bin überzeugt, dass diese Stimme auch wichtig ist.
Johanna Hayes ist schon ein paar Mal gefragt worden, ob sie nicht für ein politisches Amt kandidieren will. Erst jetzt hat sie sich dazu entschieden. Damit ist die untypische Kandidatin fast schon wieder typisch, weiß Elaine Kmark vom Think Tank Brookings Institute.
Women need to be asked to run.
Frauen müssen gebeten werden, zu kandidieren. Sie denken nicht automatisch, dass sie sich wählen lassen sollten. Man kann jeden 25-jährigen Mann fragen, ob er Präsident werden kann. Und er sagt ganz selbstverständlich, klar. Es ist ein massiver Unterschied im Selbstbewusstsein, vor allem bei jüngeren Leuten.
Dieses Jahr haben sich besonders viele Frauen entschlossen, bei den Kongresswahlen zu kandidieren. Die Amerikaner sprechen inzwischen von der pinkfarbenen Welle. 257 Frauen stehen am 6. November auf den Wahlzetteln für Senat und Repräsentantenhaus in den USA. Das ist ein neuer Rekord. Der größte Teil der weiblichen Kandidaten tritt für die Demokraten an. Nur 59 Frauen sind Republikanerinnen im Vergleich zu 198 Demokratinnen. So eine Welle gab es noch nie, weiß K-Mark.
We haven't seen this surge in women candidates since 1992 and 1994.
So einen Anstieg an weiblichen Kandidaten haben wir zuletzt 1992 und 1994 gesehen. Damals wurde gerade zum ersten Mal vom Jahr der Frauen gesprochen. 1992 waren gerade die Anhörungen für den Supreme Court Richter Clarence Thomas gelaufen. Dabei hatte eine junge Frau namens Anita Hill über sexuelle Belästigung gesprochen. Das Land war irritiert, weil nie jemand darüber geredet hatte. Viele Frauen waren damals sauer und haben sich entschlossen, für ein Amt zu kandidieren.
Decided to run for office.
26 Jahre später ist Donald Trump Präsident. Ein Mann, der damit geprahlt hat, Frauen ungefragt zwischen die Beine zu fassen. Die MeToo-Bewegung hat von Hollywood aus eine neue Diskussion in den USA entfacht. Und im Senat hat Professorin Christine Blasey Ford Trumps Kandidaten für den Supreme Court Brett Kavanaugh beschuldigt, sie zu Highschool-Zeiten sexuell belästigt zu haben. Wie Clarence Thomas in den 90er Jahren wurde auch Brett Kavanaugh vom US-Senat zum Supreme Court-Richter gemacht. Trump, seine Politik, seine Worte haben dazu beigetragen, dass dieses Mal so viele Frauen, die bisher nichts mit der Politik zu tun hatten, antreten. In New York gilt Shootingstar Alexandria Ocasio-Cortez, eine 28-jährige Latina, als gesetzt für den Kongress. Michigan könnte mit Rashida Tlaib die erste Muslima nach Washington schicken. Und auch Ilhan Omar aus Minnesota sorgt für Schlagzeilen.
Ilhan Omar, welcome to the show.
Thank you.
Sie ist als somalisches Flüchtlingskind in die USA gekommen und könnte nun in den Kongress gewählt werden. In der Fernsehsendung von Trevor Noah scherzt die Frau, die Kopftuch trägt, sie sei Amerikas Hoffnung und Trumps Albtraum.
I am America's hope and the president's nightmare.
Bei den Gouverneurswahlen, die in einigen Bundesstaaten auch am 6. November stattfinden, gibt es ein ähnliches Bild. Auch hier kandidieren viele Frauen. Die Ursache ist für Carolyn Bowman offensichtlich.
Ganz klar, die Zahl der Frauen, die kandidieren, ist eine Reaktion auf Präsident Trump.
Davon ist auch Michael Bland überzeugt. Der schwarze 32-Jährige ist Wahlkampfmanager von Johanna Hayes, der Kandidatin aus Connecticut.
It's time for our Congress, it's time for DC to look like.
Es ist Zeit, dass unser Kongress und Washington so aussehen, wie sich das die Gründungsväter vorgestellt haben. Eine Regierung der Bürger für die Bürger. So sehr viele Menschen Trump hassen, das Einzige, wofür ich ihm dankbar bin, ist, was jetzt passiert. Guck dir Johanna an. Sie wäre vor 2 Jahren, vor 4 Jahren, vor 10 Jahren überhaupt nicht Kandidatin geworden.
Jeden Tag sitzen Freiwillige für sie in ihrem Wahlkampf-Hauptquartier in Waterbury. Durch die Schaufenster kann man sie telefonieren sehen.
Hello, my name is Gabriel Martinez. Is Kiara available, please?
Sie arbeiten systematisch die Liste potenzieller Wähler ab, reden mit ihnen, versuchen sie zu überzeugen. Sie lassen nichts unversucht und ruhen sich nicht darauf aus, dass sie finanziell den republikanischen Gegenkandidaten weit abgehängt haben. Wie viel Geld in den Wahlkampfkassen ist, gilt in den USA als Indiz dafür, wer ein Rennen gewinnen wird. Im 5th Congressional District in Connecticut sind die Zeichen deutlich. Johanna Hayes hat bis Ende September rund $1.3 million für ihren Wahlkampf eingesammelt. Ihr Konkurrent Manny Santos hat in der Zeit rund $55,000 bekommen.
I look forward to voting for Johanna Hayes on November 6th and I hope she can count on your support too.
Mike Bland bearbeitet mit seinen Leuten unermüdlich die Menschen im Wahlkreis, damit aus der Lehrerin Johanna Hayes die Abgeordnete Johanna Hayes wird.
People say, what are your office hours? What are your hours? I say, eyes open, eyes closed.
Wenn Mike Bland gefragt wird, wann sie arbeiten, ist seine Antwort, sobald wir die Augen öffnen, bis sie uns zufallen. Wanda Armstrong, eine schwarze Frau, die auf einem der goldenen Plastikstühle im Gemeindezentrum in Danbury sitzt und sich die Debatte zwischen Johanna Hayes und Manny Santos anhört, ist überzeugt, dass Seiteneinsteiger und ungewöhnliche Kandidaten dringend gebraucht werden.
Very much. Die
brauchen wir sehr. Das sind Stimmen, die wir noch nicht im Kongress haben. Das sind Gruppen, die am Rand stehen, deren Stimmen wir zum ersten Mal hören. Wenn das passiert, ist es das Amerika, was wir wollen.
Alexandra Chandler ist auch eine dieser Stimmen. Sie ist nicht nur eine Frau, sondern transgender. Als Mann geboren, hat sie eine Geschlechtsumwandlung zur Frau gemacht. In einem leuchtend lilafarbenen, ärmellosen Kleid zieht sie gemeinsam mit ihrer Frau ihre beiden Söhne in einem roten Bollerwagen hinter sich her.
Now, here's what you all need to know, okay? Once we start marching, there are no stops along the parade route, okay? So keep moving, and Alex will be the lead.
Hinter ihr ein gutes Dutzend Freiwillige, die Anfang September bei rund 30 Grad bei der Memorial Day Parade in Marlborough, Massachusetts mitlaufen. Alexandra ist wie andere Kandidaten auf Stimmenfang. Sie ist nicht nur Teil der weiblichen, pinkfarbenen Welle, sondern auch der sogenannten Regenbogenwelle. Denn ungewöhnlich viele Mitglieder der LGBTQ-Community haben sich auch entschlossen zu kandidieren. Lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer, das alles steht dieses Jahr häufiger als bisher in den Lebensläufen der Bewerber für den Kongress. Alexandra Chandler weiß, dass ihre Identität ein Thema im Wahlkampf ist und eine klare Botschaft sendet.
I've had to be tough. I've had to stand up for myself.
Ich musste stark sein und für mich selbst kämpfen. Ein halber Saal voll Menschen hat lautstark gefordert, dass ich gefeuert werde. Und ich musste am nächsten Tag wieder zur Arbeit erscheinen und das für die nächsten 11 Jahre. Ich habe aber auch die wunderbare Erfahrung gemacht, dass sehr konservative Menschen, die das Wort Transgender nicht kannten, bis sie mich trafen, sehr offen waren. Ich habe meine Umwandlung gemacht, während ich als Sicherheitsanalyst im Verteidigungsministerium unter George W. Bush gearbeitet habe. Ich gehe an Politik mit Offenheit und Empathie ran.
Life with this openness and gratitude and empathy.
Dass sie sich entschlossen hat, für die Demokraten einen Anlauf auf das Repräsentantenhaus zu machen, hat vor allem auch mit ihren Kindern zu tun.
I couldn't look myself in the mirror.
Ich könnte nicht mehr in den Spiegel sehen, wenn ich nicht kandidieren würde. Ich habe zwei wunderbare Jungs und ich will nicht, dass sie mich eines Tages fragen, Mama, du hast das und das mitgebracht. Warum bist du nicht angetreten? Ich musste es einfach tun.
You didn't. Why didn't you?
Wenn sie an Türen klopft, sich vorstellt und mit Wählern spricht, erlebt sie, wie ihr Fragen gestellt werden, die ihre männlichen Mitbewerber nicht gestellt bekommen.
How will you take care of your family? How will you manage as a parent?
Wie kümmerst du dich um deine Familie? Wie wirst du deiner Elternrolle gerecht? Ich habe die erfreuliche Erfahrung gemacht, dass manchmal männliche Kandidaten das dann offen ansprechen und sagen, mir werden diese Fragen nicht gestellt.
Yeah, I don't get asked that question. And they will call it out.
Auch Lauren Baer kennt diese Fragen. Auch sie ist eine Frau, Anwältin, 37 Jahre alt. Unter Obama hat sie in Washington für die Regierung gearbeitet. Die lesbische Frau wäre das erste Mitglied der LGBTQ-Community, das Florida in den Kongress entsendet. In ihrem kleinen Wahlkampfbüro in Jupiter, Florida, stehen die Menschen dicht gedrängt am Abend der Vorwahlen. Es ist warm, aus den Boxen schallt aber dann die Nachricht, Lauren Baer hat es geschafft. Sie wird die Kandidatin der Demokraten im 18. Wahlbezirk in Florida. Der Jubel ist ohrenbetäubend. Vor Lauren Baer Fernsehkameras, hinter ihr ihr Team aus Freiwilligen. Sie sind überwiegend im Highschool- oder Uni-Alter. Nach einer kurzen Dankesrede richtet die Frau mit den lockigen, dunklen, langen Haaren ihren Blick nach vorn.
Thank the people who have made this possible.
Sie schwört ihr Team, ihre Wähler, auf das große Ziel ein. Dienstag, 6. November. Schließlich will Baer den republikanischen Abgeordneten aus ihrem Wahlkreis ablösen.
But the biggest fight is ahead of us in November.
Got this.
Der größte Kampf liegt noch vor uns im November. Ich muss, glaube ich, niemandem hier erzählen, worum es in diesem Jahr für uns geht. Ob es um Gesundheitsversorgung, Umweltpolitik, Bildung, die Wirtschaft oder die Reform der Waffengesetze geht. Es geht um die Zukunft, darum, wie die Welt aussieht, in der unsere Kinder groß und unsere Eltern alt werden. Wir müssen wichtige Entscheidungen treffen.
It's going to be about the kind of world we are leaving for our kids. It's going to be about the kind of world we want our parents to age in. And we have important decisions to make.
Es sind besonders viele junge Leute, die hier zusammenstehen und Lauren Baers Erfolg feiern. Einige dürfen selbst noch nicht wählen. Sie alle sind Baers Armee der Freiwilligen. Lauren Pinheiro ist gerade 18 geworden. Sie gehört zur Parkland-Generation. Im Februar sind in der Stadt in Florida 17 Menschen an der Stoneman Douglas High School erschossen worden. Im Wahlkampfbüro in Jupiter sitzt Lauren vor einem Laptop. Neben ihr blaue und rote Klemmbretter an der Wand. Darauf hängen Zettel von Team Baer. Die Freiwilligen schreiben, warum sie Teil des Teams sind, sich für die Kandidatin der Demokraten engagieren. Ich will mehr Frauen im Kongress, steht auf einem der Zettel. Lauren telefoniert Wähler ab, steckt all ihre Zeit in Bears Wahlkampf.
Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Ich muss mitmachen, weil ich nicht ignorieren kann, was passiert. Wahlen sind wichtig, Kandidaten sind wichtig, wenn wir wirklich Veränderungen sehen wollen. Märsche und Demonstrationen sind großartig, aber wir müssen Politiker wählen, die Gesetze ändern können.
Speak with people that maybe we can't reach. Lauren hat den March for Our Lives in ihrem Bezirk organisiert. Dort hat sie auch Lauren Bear kennengelernt und sich entschlossen, für sie als Freiwillige zu arbeiten. Viele Überlebende der Schießerei in Parkland haben die Wahl dieses Jahr zum Thema ihres Lebens gemacht. Eine neue Bewegung ist entstanden. Sie wollen die Menschen aufrütteln, die Waffengesetze ändern. Zuallererst wollen sie deshalb ihre Altersgenossen bewegen, zur Wahl zu gehen. Gerade einmal 70 Kilometer sind es von Lauren Bears Wahlkampfzentrale in Jupiter bis nach Parkland. Der 17-jährige Highschool-Schüler Lance erzählt, wie sehr er und seine Altersgenossen sich nach den Schießereien mit vielen Toten in Parkland und Orlando für Politik interessieren.
Absolutely. I think it's gotten
viele, die Mehrheit der jungen Leute, interessiert sich deshalb hier für Politik. Es ist ein Generationswandel, dass wir uns jetzt daran beteiligen.
Auch für Lauren, die junge Frau in Jeans-Shorts mit dunkel umrandeter Brille, ist das Thema Waffengesetze eine entscheidende Motivation für ihr Engagement im Wahlkampf.
Of course, guns. That's one of the main ones.
Waffengesetze sind eins der Hauptthemen für mich. Es ist unglaublich, dass Menschen ohne das Durchleuchten ihres Hintergrunds eine Waffe bekommen können. Aber es gibt auch noch viele Themen rund um Sexismus und Rassismus, die mir wichtig sind. Was Schwarzen passiert mit der Polizei und Waffen, ist grauenvoll und es muss sich viel ändern.
Neunzehn Autostunden entfernt in Connecticut treibt das Thema Waffen die Menschen auch um. Der Ort Sandy Hook, wo vor 6 Jahren 26 Erstklässler und Lehrerinnen von einem Amokläufer getötet wurden, ist nur eine Viertelstunde von Danbury entfernt.
Are you in favor of arming teachers?
Manny Santos, der republikanische Kandidat hier im Bezirk, kann sich durchaus vorstellen, dass eine Bewaffnung von Lehrern in einigen Fällen Sinn machen könnte. Das sagt er bei der Debatte in Danbury. Die Demokratin Johanna Hayes widerspricht vehement.
Ich bin dagegen, Lehrer zu bewaffnen. Nicht jetzt und nicht in Zukunft. Es macht unsere Gemeinden nicht sicherer. Wenn ein Repräsentant dieses Bezirks darüber redet, dass Lehrer bewaffnet werden könnten, ist das absolut ignorant. Das erkennt nicht den Schmerz an, den die Menschen hier immer noch durchleben. Ich habe an einer Schule mit 1300 Schülern gearbeitet. Ich würde nie die Verantwortung haben wollen, in diesem Gebäude eine Waffe sichern zu müssen. Ich würde nie Eltern erklären wollen, dass ich dachte, ich hätte meinen Schreibtisch verschlossen. Oder dass ich dachte, ich hätte die Waffe bei mir. Oder dass ich nicht weiß, wie ihr Kind an meine Waffe gekommen ist.
Der Name Trump fällt bei den Wahlkämpfern so gut wie nie. Die meisten wollen nicht die Anti-Trump-Schiene fahren. Sie wollen nicht nur gegen etwas sein, sondern ihnen geht es darum zu zeigen, wofür sie stehen. Auch ganz unabhängig von ihrer persönlichen Geschichte als Frauen, Transgender, Mütter, Schwarze oder Lesben. Das weiß Sean Malloy vom Victory Fund, einer Organisation, die LGBTQ-Kandidaten im Wahlkampf unterstützt.
I think authenticity is really important this year in running for office. And people who can be true to who they are. And sadly, some people still see.
Authentizität ist dieses Jahr besonders wichtig. Die Menschen, die sich treu sind und trotz Stigmas dazu stehen, wer sie sind. Das heißt, sie werden sich auch in der Politik treu bleiben. Da ist die Frage der Sexualität ein Thema. Aber das tragen die Kandidaten nicht vor sich her. Sie reden darüber, was man an Schulen, an den Straßen verbessern muss.
Gesundheits- und Umweltpolitik, Infrastruktur, Jobs, Einwanderungspolitik oder wie die Bewerber um ein Amt mit ihren politischen Gegnern umgehen, mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Das sind die Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Die Seiteneinsteiger, sie ändern die Politik und die Parteien, vor allem die der Demokraten. In Florida hat Lauren Bear auch die übliche Wahlkampffinanzierung abgelehnt, erzählt ihre Wahlkampfmanagerin Rebecca Lipson.
So, we took a pledge back in February.
Im Februar haben wir uns öffentlich verpflichtet, kein Geld von PACs zu nehmen. Das ist ein Nachteil, aber das ist es wert.
But it was worth it.
Sie wollen den Bruch mit dem alten System, dem, was vielen Amerikanern an Washington stinkt. Dabei ist das Geld ein Türöffner für den Weg in die Hauptstadt. Das weiß auch Alexandra Chandler.
Die große Hürde ist für mich, wie für viele andere Transgender-, LGBT-Kandidaten oder nicht-weiße Kandidaten, die ins System wollen, das Geld. Strukturell sind so die Leute im Vorteil, die wir schon immer wählen. In der Regel Weiße, meistens Männer, meist weiße, ältere Männer mit viel Geld. Wir müssen das durchbrechen, wenn wir wirklich eine repräsentative Demokratie werden wollen.
Truly representative democracy.
Für Alexandra Chandler war nach den Vorwahlen in Massachusetts Schluss. 10 Kandidaten sind hier allein bei den Demokraten gegeneinander angetreten. Lori Trahan, eine weitere Frau, ist Spitzenkandidatin geworden und will für den 3. Kongresswahlbezirk in Massachusetts ins Repräsentantenhaus. Es wird einigen Seiteneinsteigern wie Alexandra Chandler gehen. Entweder haben sie bereits bei den Vorwahlen verloren oder sie gewinnen nicht am 6. November. Dass sie für die Politik so schnell wieder verloren sind, wie sie dafür gewonnen wurden, bezweifelt Carolyn Bowman vom American Enterprise Institute.
Ich gehe davon aus, dass die meisten von denen involviert bleiben. Vielleicht nicht alle als Kandidaten, aber über bürgerschaftliches Engagement auf der lokalen Ebene. Die Leute sind so unzufrieden mit der Politik in Washington dieser Tage. Es bewegt sich viel auf der lokalen und regionalen Ebene. Lokalpolitik ist eine ganz heiße Sache derzeit. Ich erwarte, dass die meisten Kandidaten nicht nur für diese Wahl angetreten sind, sondern dass sie sich engagieren, dass sie an das glauben, was sie tun. Ich denke, die werden weitermachen.
Auch Johanna Hayes schüttelt entschieden den Kopf auf die Frage, ob sie, sollte sie die Wahl verlieren, aus der Politik wieder aussteigen würde.
Dann gehe ich zurück zur Arbeit. Ich würde weiter für meine Ideen kämpfen. Der Kongress ist nur ein Weg, um sich für Menschen zu engagieren. Ich würde das in jedem anderen Umfeld auch weitermachen.
Und was kommt, wenn die Wähler sie letztlich nach Washington schicken? Ihr Zutrauen, dass sie sie am besten vertritt?
Da habe ich noch nicht groß drüber nachgedacht. Ich würde dann einen neuen Job bekommen. Ich wäre demütig, weil mir die Menschen ihre Stimme geben würden, weil sie mir zutrauen, dass ich sie nach Washington bringe. Ich würde in dem Moment anfangen, daran zu arbeiten, dieses Vertrauen zu rechtfertigen.
Wer geht wählen? Wie viele Menschen gehen wählen? Wollen die Wähler, wie häufig bei Wahlen nach 2 Jahren einer neuen Präsidentschaft, dem Mann im Weißen Haus einen Denkzettel verpassen? Oder hat Trump seine Wähler so sehr befeuert, dass sie in großen Zahlen zur Wahl gehen? Eine Vorhersage wagt kaum jemand. Seit Wochen kursieren Prognosen, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen könnten, womöglich sogar den Senat. Dann wieder das Gegenteil, dass die Republikaner weiter die Mehrheit in beiden Kongresskammern behalten. Doch ganz gleich, wie die Wahl ausgeht, für die er sich gerade zerreißt, Johanna Hayes Wahlkampfmanager Mike Bland beschwört das große Ganze, die Idee von Amerika.
I will never lose hope on the American dream, even being a young.
Ich werde nie den Glauben an den amerikanischen Traum verlieren, auch wenn ich ein junger schwarzer Mann in den USA bin. Aber wir trauen uns immer noch zu träumen. Sollten wir verlieren, würde ich das Kreuz durchstrecken und mir sagen, ich habe alles gegeben. Wahlen haben Konsequenzen.
Es ist ein großer Kampf, nicht nur der für ihre Partei, sondern der für ihre Werte und ihr Land, betont Lauren Baer aus Florida.
Die Leute, die früher keinen Platz in der Politik gefunden haben, stehen auf und sagen, es reicht, das ist unser Moment. Es lohnt sich nicht nur wütend am Rand zu stehen. Wir müssen mitmischen, für unsere Werte kämpfen, für unser Land kämpfen.
Ich bin Alexandra Chandler. Ich bin für Congress. To represent the people of Massachusetts.
I'm Lauren Baer and I approve this message.
I'm Johanna Hayes and candidate for Congress.
Sollte die Außenseiterwelle tragen, sollten die Wähler viele Frauen und Minderheiten nach Washington schicken, werden sie vor allem die Demokratische Partei verändern. Und wenn es für die Mehrheit im Repräsentantenhaus oder sogar im Senat reicht, würden sie Donald Trump das Regieren viel schwerer machen. Seine Wahl hat diese ungewöhnlichen Kandidaten überhaupt erst motiviert. Abgerechnet wird am Morgen nach der Wahl.
Congress.
Am kommenden Dienstag sind Midterm-Elections in den USA, bei denen der Kongress, also das Repräsentantenhaus und ein Drittel des US-Senats neu gewählt werden. Dann wird sich entscheiden, ob Donald Trump weiter so regieren kann oder ob er seine politische Agenda anpassen muss. Die Demokraten wollen natürlich gern eine andere Richtung einschlagen und setzen bei ihren Kandidaten auf Vielfalt. Unsere Korrespondentin in Washington, Martina Butler, hat ihnen einige vorgestellt. Die Reportage in HR Info finden Sie auch immer bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.